So, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Wir befinden uns ja gerade in der Fasten- und Gebetszeit und da geht es ja darum, dass wir, also jeder, der möchte, der da mitmachen möchte, dass wir gemeinsam durch Fasten und Gebet näher zu Gott kommen. Mehr Gemeinschaft haben mit Gott. Und eigentlich ist es was ganz Besonderes, oder? Ich meine, wir machen das als Christen öfter mal, ne, dass wir beten, dass wir mit Gott in Kontakt sind. Irgendwie ist das manchmal selbstverständlich geworden, aber es ist doch was Besonderes. Wenn du jetzt irgendwie einen Promi triffst, irgendwie einen B-Promi, reicht schon, irgendwo auf der Straße, in der Einkaufsstraße oder so und du bist so ein bisschen der Typ dazu, ja, dann nimmst du dein Handy und dann redest du mit dem und dann machst du ein Foto, damit jeder sieht, du hast mit dem geredet, weil es was Besonderes ist. Und jetzt ist da der lebendige Gott, der Schöpfer, der alles gemacht hat. Mit einem Wort, zack, und zwar da. Der alles kann, der schon ewig war und immer da sein wird, der Promi, der nicht nur prominent war für ein paar Jahre, für eine kleine Zeitspanne, sondern in Ewigkeit, der größte Promi, wenn man so will. Und mit dem darfst du reden und ich, jeden Tag. Eigentlich ist es was mega Besonderes und das Thema für heute, Gebet ist was eigentlich sehr, sehr Besonderes, auch wenn wir als Christen, die wir das täglich machen, schon daran gewöhnt sind. Es ist trotzdem immer was Besonderes. Und es gibt zum Thema Gebet einen absoluten Lieblingstext von mir in der Bibel, mein Lieblingspsalm, das ist der Psalm 63. Weil der zeigt so einen Zugang zu Gott, der so wenig danach klingt, von wegen, ich muss jetzt da irgendwie hin oder es ist eine Pflicht oder ich muss es irgendwie in meinen Alltag reinquetschen, sondern der klingt absolut nach Schönheit und nach Befreiung, da diese Begegnung mit Gott. Ganz anderen Zugang. Und das soll auch die Predigt heute leiten, so die Schönheit des Gebets. Und mein Ziel ist es mit der Predigt, das zu erreichen, dass wir alle wieder mehr Lust bekommen aufs Gebet. Dass wir sagen, Mensch, das ist ja was Tolles. Ich verpasse ja was, wenn ich nicht bete. Weil das ist ja eigentlich meine tiefste Überzeugung, dass wir was verpassen, wenn wir nicht beten. Und dass wir nicht das Gebet irgendwie reinquetschen müssen in den Alltag, weil aus Pflichtbewusstsein, sondern weil es schön ist, weil es das Beste ist, was wir haben können in unserem Leben. Also darum geht es in der Predigt. Am Ende gibt es noch ein paar praktische Tipps, wie man das umsetzen kann. Aber jetzt schauen wir uns mal den Psalm 63 an. Der fängt so an, ein Psalm Davids aus der Zeit, als er sich in der Wüste von Juda aufhält. Also David ist der Psalmschreiber und er hält sich in der Wüste Juda auf. Und wenn du dich in der Bibel gut auskennst, dann weißt du, dass das einmal der Fall war, als er geflohen ist von Absalom, seinem eigenen Sohn, Er ist auf der Flucht und wir wollen es gar nicht so unbedingt vertiefen. Wichtig ist nur, dass er gerade in ganz schwierigen Lebensumständen ist. Er fühlt sich nicht so toll, er befindet sich auch nicht in seinem Palast, sondern er ist in der Wüste Juda auf der Flucht vor seinem eigenen Sohn, überhaupt nicht komfortabel auf der Flucht vor dem eigenen Sohn. Also der eigene Sohn, das muss man sich mal vorstellen, der will einen töten. Wer mehr Kontext braucht, kann 2. Samuel 15 bis 17 lesen. Wir speichern für uns einfach ab, es ist eine super schwere Situation für David. Er hat viel Grund zu klagen, viel Grund zu flehen und in Gottes Nähe zu kommen und irgendwie seine Hilfe zu erbitten. Aber es ist umso überraschender, wie er hier betet. Er sagt, Gott, mein Gott, bist du, dich suche ich. Wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist, in einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Bemerkenswert, oder? David dürstet. Natürlich dürstet ihn in so einer Situation. Aber ihn dürstet und lechzt erstmal gar nicht danach, dass er rauskommt aus der Misere. Er spürt in seinem ganzen Körper gar nicht den Schmerz der Knochen, weil er auf unbequemen Behelfsbetten schlafen muss. Er verlangt in erster Linie gar nicht die Rückkehr zum Palast und zu dem leckeren Essen und dem leckeren Trinken, das es dort gibt. Sondern er verlangt danach, Gott zu sehen. Gemeinschaft mit Gott zu haben. Da muss laut David eine Schönheit zu finden sein, die viel größer ist als die geordneten Verhältnisse seines Lebens. Das ist ihm viel wichtiger, als im Palast zu wohnen, viel wichtiger, als Frieden mit seinem Sohn zu haben, viel wichtiger, als irgendwie gut zu schlafen und leckeres Essen zu haben. In Gottes Nähe zu sein. Das ist das, was für ihn zählt. Es ist erfüllender als alles andere. weiß nicht, wie dein Gebet ist und wie mein Gebet manchmal ist. Manchmal ist es ja so, Gott schenkt mir Ruhe, damit ich wieder zu Hause Netflix, Chips und Bier haben kann und mich ausruhen kann vor dem Stress des Alltags. Ja. Nicht, dass ihr mich falsch versteht, ich genieße nach der Fastenzeit auch gerne ein gutes Bier oder ein gutes Gläschen Wein und schaue auch dann wieder eine Serie an und genieße auch andere Sachen des Lebens wie Urlaub und so. Darum geht es gar nicht. Aber das erfüllt nicht die Grundsehnsucht meines Herzens. Wenn ich das alles hätte, was ich mir wünschte, aber ich hätte Gott nicht, dann würde ich im Eigentlichen vorbeileben. Die Grundsehnsucht des Herzens ist verknüpft mit Gott, ganz eng verknüpft mit Gott, weil er uns auf sich hin geschaffen hat. Er hat uns Menschen, dich und mich, auf sich hin geschaffen. Und deswegen ist es was ganz Existenzielles, diese Nähe zu Gott im Gebet. Gott ist nicht nur irgendwie so ein Gimmick, nicht so ein kleiner Zusatz. Ne? Gott ist nicht das Sahnehäubchen auf deinem Leben, sondern er ist der Kuchen. Er ist nicht die kleine Gemüsebeilage, er ist das Schnitzel. Er ist nicht das Amaretini auf der Untertasse, sondern der Espresso. Er ist nicht die Streusel, die auf ein Eis kommen, sondern er ist das Eis. Man merkt, ich habe die Predigt während der Fastenzeit geschrieben, als ich Hunger hatte. Aber ihr wisst, worauf ich raus will. Gott ist das Eigentliche in unserem Leben. Das Eigentliche. Oder wie David es schreibt, wir brauchen ihn wie ein Verdurstender das Wasser. Denn Wasser sagen wir ja auch nicht. Ich bin grundsätzlich einverstanden mit dir. Ich habe dich auch kennengelernt. Ich habe dich auch mal getrunken. So, jetzt reicht es aber fürs Leben. Ne? Sondern wir brauchen es jeden Tag. Jeden Tag brauchen wir es. So sehr, wie wir das Wasser brauchen, brauchen wir Gottes Nähe, brauchen wir das Gebet. Das Gebet ist das Atmen der Seele. Wir brauchen es. Und dann geht es weiter in unserem Psalm 63. Mit dem gleichen Verlangen hielt ich im Heiligtum Ausschau nach dir, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen, sagt David da. Gebet ist so wunderschön, weil wir da dem Heiligen begegnen. Dem Heiligen in Macht und Herrlichkeit. Deswegen ist Gebet so was Wunderbares. Gebet ist Kontakt mit dem Heiligen. Eigentlich habe ich das, ich kann mich nicht erinnern, dass ich das so stark erlebt habe und empfunden habe, wie in der letzten Zeit, dass alles so zerbrechlich ist. Weltpolitisch, innenpolitisch, aber auch in Beziehungen zwischen Menschen, gesellschaftlich. Alles so zerbrechlich. So viel Lug und Trug gibt es da. So viel sich widersprechende Meinungen und Positionen. Selbst den Augen kann man nicht mehr trauen. Ja, fast jeder von uns ist schon auf KI-Videos reingefallen. Wo ist das Echte? Wo ist das Authentische? Werte sind nahezu beliebig geworden. Im gewissen Rahmen zwar noch, aber doch relativ beliebig. Man kann zu großen Teilen leben, wie man will, auch in Beziehungen. Langjährige, gesunde und glückliche Ehen, die sind so fast schon Ausnahme geworden, sind selten geworden. Wie lebe ich Beziehung richtig? Ist dieses Hauptsache, es geht mir selbst gut, wirklich die zentrale Frage? Nicht nur in Ehe, sondern auch in normalen, anderen Beziehungen, die will so leben. Was ist richtig, was ist falsch? Und auch Christen und Gemeinde, wir sind auch nicht perfekt. Vielleicht hast du selber schon Verletzungen erfahren durch Christen und Gemeinde, vielleicht sogar durch uns. Jeder von uns ist fehlerhaft. Wo ist das wahrhaft Gute? Das ist doch die Frage in solchen Zeiten. Wo ist das Heilige, das Reine, das mich nicht enttäuscht? Oder das mich nur dort enttäuscht, wo ich selber im Unrecht bin? Das ist bei Gott. Das ist bei Gott. Bei Gott ist es heilig. Es gibt ja diese Berichte über Bewegungen in England gerade auch und teilweise auch in Frankreich, wo die Leute wieder zurück, junge Leute zurück in Kirchen gehen. Und eines der Punkte, warum sie wieder dahin gehen, ist diese Sehnsucht nach dem Heiligen. Diese Sehnsucht nach dem, dass es da etwas gibt, was wirklich gut ist und an was ich mich festhalten kann. Die Heiligkeit Gottes ist was Wunderbares. Und das bedeutet zwar auch, dass man im Gebet und im Lesen der Bibel auch mal von Gott ermahnt wird oder dass man vielleicht auch selber in Frage gestellt wird oder eigene Werte in Frage stellen muss. Manche Dinge vielleicht ändern muss. Aber es führt in die Heiligkeit Gottes. Und da ist wahre Schönheit. Gebet ist wahre Schönheit, weil wir nahe zum Heiligen kommen. Und wir kommen zu dem Allmächtigen. Zu dem Allmächtigen und Herrlichen. Ich mache den Punkt nur ganz kurz. Gott kann alles. Gott kann alles. Aus nichts etwas machen und aus alles kann er nichts machen. Er kann Wunder tun, heilen, er kann Trost zusprechen, er kann Wert zusprechen, er kann alles. Allmacht nennt man das. Und es ist ja nur logisch, dass wir mit unserem Anliegen zu ihm kommen, zu dem, der alles kann. Natürlich nicht zu einem Wunschautomat, in dem ich was oben reinwerfe, dann bekomme ich den Wunsch, den ich hatte, unten raus, dann gehe ich wieder. Natürlich zu einem Gott, dem wir in Beziehung sind. Und deshalb ist unsere Fürbitte auch oftmals ein Ringen mit Gott darum, ob vielleicht unsere Wünsche falsch sind oder ob er es uns nicht geben will, weil ich weiß nicht warum, oder ob er es uns wirklich gibt. Und so ist Fürbitte oft ein Ringen. Aber wir kommen zu diesem allmächtigen Gott. Und manchmal ist es wie Jakobus, das in seinem Brief im Neuen Testament schreibt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr habt nicht, weil ihr mich nicht bittet. Allein das ist schon ein Grund, ins Gebet zu gehen, zu sagen, Mensch, da ist der allmächtige Gott und der möchte uns gerne Gutes geben. Wir kommen ja zu ihm in dem Vertrauen, dass Gott wie ein Vater ist, der uns nicht einen Stein gibt, wenn wir um ein Brot bitten. Also das Beispiel hat Jesus mal gegeben in Matthäus 7. Gott gibt uns, möchte uns Gutes schenken. Und deswegen können wir zu ihm hinkommen, weil er der Allmächtige ist. Und auch David schreibt das als Grund, warum er die Nähe Gottes so sehr sucht, weil man Gutes von ihm erwarten kann. Psalm 63, denn deine Güte ist besser als das Leben. Glaubst du das? Es ist besser, seine Güte ist besser als das Leben. Das ist schon eine sehr, sehr absolute Aussage, wenn man das sein eigenes Leben ins Spiel bringt. Besser als das Leben ist deine Güte, Gott. Glaubst du, dass seine Güte besser ist als dein Leben? Wenn das so wäre, ne? Wenn das so wäre, wenn wir das glauben würden, natürlich wären wir dann mehr in Gottes Nähe. Natürlich würden wir sie öfter suchen, wenn wir wüssten, da ist das Gute, da ist Gottes Güte, die ich brauche in meinem Leben. Aber eines der Haupthindernisse, warum wir nicht beten oder Gebet auf ein Minimum praktiziert haben oder vielleicht sogar es ganz aufgegeben haben, ist, dass es da Zweifel gibt, die sich eingeschlichen haben. Zweifel, weil wir vielleicht gar nicht mehr so genau wissen, ob es Gott wirklich gut mit uns meint. Vielleicht, weil Gott Gebet mal gar nicht erhört hat. Weil wir schlimmes Leid erfahren haben, weil Gebetserhörungen ausgeblieben sind. Vielleicht wegen eigener Schuld und Sünde, für die wir uns schämen und die den Zweifel nähren, dass wir gut genug sind. Aber Gott ist der liebende Heiland, der liebende Heiland. Spätestens seit Jesus gekommen ist, am Kreuz für uns gestorben ist, wissen wir, dass er es eigentlich gut mit uns meint. Dass es andere Gründe gibt für unerhörtes Gebet und dass es eine Lösung gibt für Schuld in unserem Leben. Selbst dann, wenn wir uns nicht gut genug vorkommen, dann wenn wir denken, Gott erhört mich nicht, weil dazu bin ich nicht gut genug. Wenn wir zu Jesus kommen, wird das weggewischt und wird zugesprochen, du bist gut genug, weil ich dich erlöst habe. Und spätestens seit Jesus wissen wir, dass der Jesus sagt, komm her zu mir, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Mir liegt wirklich auch etwas daran, dass ihr Güte bekommt von mir. Dass es euch Gutes widerfährt. Gott ist gut und in seiner Gegenwart beschenkt er dich auch mit Gutem. Gehört das wirklich zu deinem Gottesbild? Nicht, dass du überhaupt nichts Schlechtes mehr erleben wirst. Wir leben noch ja in dieser gefallenen Welt, wo wir auch schlimme Dinge erleben müssen. Aber dass du in Gottes Nähe Gutes bekommst, gehört das zu deinem Gottesbild? Ich erzähle euch mal so ein kleines Erlebnis von letzter Woche. Samuel hat in seiner Predigt ja einen Jesaja-Text zitiert. Und der hat mich irgendwie angesprochen, habe ich zu Samuel gesagt, hey, gib mir den doch nochmal. Und dann habe ich den gelesen, da hat er mich nochmal angesprochen. Jesaja 58, 6 bis 7. Nein, ein Fasten, das mir gefällt, ist so. Löst die Fesseln der Ungerechtigkeit, knotet die Jochstricke auf, gebt Misshandelten die Freiheit, schafft jede Art von Unterdrückung ab, ladet Hunger der an euren Tisch, nehmt Obdachlose bei euch auf. Wenn du jemanden halbnackt und zerlumpt herumlaufen siehst, dann gib ihm etwas anzuziehen. Hilf dem in deinem Volk, der deine Hilfe braucht. Und wir sind ja in der Fastenzeit und dann habe ich gedacht, oh, das spricht mich echt an. Das Fasten ist nicht nur was für mich selber, sondern das soll auch hinaus fließen an andere Menschen. Und dann habe ich gedacht, ja, was macht man mit so einem Vers am besten? Geht man mit Bibelversen so um, dass man sie direkt umsetzt? Okay, dann habe ich mir gedacht, ich mache das mal, ich faste eine Mahlzeit pro Tag, ich nehme die Zeit, die ich da spare und das Geld und ich gehe einfach in die Stadt und suche einen Obdachlosen. Und setze mich neben den hin und so habe ich mir das vorgestellt und dann frage ich ihn, wie es geht und dann gebe ich ihm was zu essen oder ein bisschen Geld, je nachdem, wie das Gespräch verläuft. Und dann, oder was er sonst noch so braucht. Habe gedacht, mache ich direkt und dann also gehe ich in die Stadt. Und von hier bin ich rübergelaufen, Mittagspause und gucke nach links, nach rechts in der Stadt und finde keinen Obdachlosen. Was ist da los? Was ist da los? Mir noch nie passiert. Ja, okay, dann laufe ich weiter an den Marktplatz und dann denke ich, aber da gibt es einen vorm Kino an dem Brunnen, der sitzt eigentlich immer da mit seinen Hunden. Da gehe ich hin. Okay, mit dem wollte ich schon lange mal reden, da bin ich schon so oft vorbeigelaufen. Okay, also gehe ich da hin, ist der weg, ist der gar nicht mehr da. Denke ich, was ist heute los? Ja, und dann bin ich zurückgelaufen und jemand kommt, sag ich, Gott, was ist denn los? Jetzt will ich was Gutes tun und will das direkt umsetzen und jetzt ist da niemand. Und was willst du mir sagen? Jetzt bin ich die Zeit, die da drauf gegangen ist, dass ich jetzt in die Stadt gelaufen bin und wieder zurücklaufe. Und da hätte ich doch so viel mehr machen können. Wozu das alles? Wozu? Und dann war ich in diesen Gedanken, in diesen Fragen drin und dann mit Gott am Beten. Und dann kommen so drei junge Frauen auf mich zu. Und eine davon sagt zu mir, hey, hat Ihnen eigentlich schon mal jemand gesagt, dass Jesus Sie liebt? Und dann habe ich gedacht, ja, ja schon, ich sage das auch öfter, ich bin Pastor. Und dann sagen sie, ja, hey toll, können wir für dich beten? Dann waren wir schon beim Du, können wir für dich beten und dich segnen? Sag ich, ja, Gottes Segen kann ich immer gebrauchen, mach das so. Und dann haben sie für mich gebetet und mich gesegnet und es war gut und sie haben mir zugesprochen. Der eine hat gesagt, ich habe den Eindruck, Gott möchte dir heute sagen, dass du tust so viel Gutes für andere, heute bist mal du dran. Heute sollst du nicht andere segnen, sondern du sollst gesegnet werden. Und das war in der Situation, das war so bewegend für mich, weil ich bin wegen was ganz anderem rausgegangen. Und das hat mir gezeigt, wie gut Gott ist, dass Gott das sieht manchmal. Gott sieht, also er sieht es immer, aber manchmal bringt das so zum Ausdruck. Gott will das Gute für dich. Glaubst du das? Er will dir Gutes tun. Das heißt nicht, dass jede Gebetszeit man immer Hochgefühle hat und immer solche Dinge zugesprochen bekommt, aber auch. Das ist das, was wir in der Gebetszeit erleben, in der Nähe Gottes, dass uns Gutes zugesprochen wird. Gottes Güte ist besser als das Leben. Das Gebet ist voll von Güte Gottes, diese Begegnung mit Gott. Und das, du findest die Güte bei Gott vielleicht nicht auf Knopfdruck, nicht auf Einforderung, aber immer wieder, weil er gut ist. Und dann machst du es vielleicht wie David. Er sagt dann, mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, so will ich dich preisen mein Leben lang. Im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben und will deinen Namen rühmen. Gebet ist auch ein Ort des Dankes. Des Dankes. Die Schönheit des Gebets liegt darin, dass ich einen Ort des Dankens habe. Wir leben in einer eher defizitorientierten Kultur in Deutschland, oder? Wir sind das Land der Tüftler und der Verbesserer. Wird einem besonders bewusst, wenn man mal in ein anderes Land geht. Über 10 Jahren war ich mal in Amerika mit meiner Frau und dann waren wir in San Francisco und dann wollten wir eine Fahrradtour machen, wollten uns ein Tandem ausleihen, haben das gemacht, um dann über die Brücke da rüber zu fahren. Und dann war dort der Service-Mitarbeiter oder so, der hat gesagt, ah cool, ah kommt das Germany, ja Deutschland, ja cool. Hat er gesagt, ja, wenn das so ist, dann wirst du mir nach der Fahrradtour bestimmt alles sagen, was am Fahrrad nicht gut ist. Was nicht in Ordnung war. Ja, habe mich ein bisschen geschämt für uns Deutschen und so. Und dann habe ich aber tatsächlich was gefunden, was nicht in Ordnung war. Aber ich habe es nicht gesagt. Ich habe geschwiegen. Ich war still. Ja, wir leben eigentlich in einer defizitorientierten Kultur. Aber gerade deswegen ist Dankbarkeit so wichtig, dass wir das immer wieder neu lernen. In ihrem Buch Dankbarkeit in der Psychotherapie, da schreiben Henning Freund und Dirk Lehr darüber, dass das Thema Dankbarkeit in der Psychologie zunehmend Aufmerksamkeit erhält, weil es vielversprechende Entwicklungen in sich vereint. Viele Studien belegen die hohe Relevanz von Dankbarkeit bei psychischer Gesundheit. Das haben die ein richtiges Buch darüber geschrieben und es gibt viele Studien inzwischen, die das belegen. Auch die Krankenkassen sind auf den Trichter gekommen. Ja. Die setzen ja auch für alle, setzen sich was weniger Kranke produziert, nicht weil sie so lieb sind, sondern damit sie weniger bezahlen müssen, glaube ich. Aber auch da habe ich einen Artikel über Dankbarkeit gefunden bei der Techniker Krankenkasse. Da endet dieser Artikel so: Wer darüber nachdenkt, wird eine Menge positiver und schöner Aspekte finden, für die er dankbar sein kann. Sich regelmäßig darüber klar zu werden, macht zu, haben wir diesen Ort. Diesen Ort der Dankbarkeit, an dem wir uns Gedanken darüber machen können, was wir Gutes geschenkt bekommen haben von Gott. Und dann haben wir sogar jemandem gegenüber, dem wir dankbar sein können. Ich habe mich bei den Artikeln manchmal gefragt, ja, wem soll ich denn dankbar sein? Wohin geht denn die Dankbarkeit? Ans Universum? An das Glück, den Zufall? Wohin geht die denn? Und da haben wir einen Gott, der uns Gutes schenkt und den wir dankbar sein können. Und da können wir Dankbarkeit üben und das wird unser Herz zufriedener machen. Gebet lenkt dein Herz in die Anbetung und macht dich zufrieden. Ich bin zutiefst davon überzeugt. Ich habe das auch immer so erlebt bei Menschen. Bei Menschen mit einer lebendigen Gebetsleben, die sind zufriedener. Die sind zufriedener. David schreibt, deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Mit meinem Mund will ich dich loben, ja, über meine Lippen kommt großer Jubel. Das ist das, was dem Dank folgt. Die Nähe Gottes. Wir können Gott wirklich nahe kommen im Gebet. Am besten kombiniert mit Bibellesen und Anbetung. Wir können ihm sehr nahe kommen. Und ich bin überzeugt davon, wenn wir Gott Zeit und Raum geben und wenn wir auch manchmal unbequeme Heiligungsschritte mitgehen, dann werden wir das erfahren. Gottes Nähe schenkt eine Art der Erfüllung und des tiefen Friedens, den wir sonst nirgends finden. Es gehört zum Gebet dazu, dass wir und zu der Begegnung mit Gott dazu, dass wir früher oder später diesen Frieden im Herzen bekommen. Schon Kirchenvater Augustinus hat das gesagt, unser Herz ist ruhelos, bis dass es Frieden findet in dir, oh Gott. Es geht hier nicht um Wunscherfüllung und easy life, sondern es geht um einen tiefen Frieden in der Gegenwart Gottes, der durch alle Höhen und durch alle Tiefen des Lebens trägt. Weil unsere Seele, deine und meine Seele, die wird nicht satt durch Geld, durch Erfolg, durch Kinder, durch Geschwister, durch Eltern, durch eine Ehe oder was weiß ich was. Deine Seele wird im tiefen Inneren nur satt in der Nähe Gottes. Lasst uns dieser Nähe immer wieder neu, uns dieser Nähe aussetzen. Und wenn wir das leben, diese Begegnungen mit Gott im Gebet, dann merken wir auch, dass das immer ein Stück weit auch unbegreiflich ist, was da passiert. David geht es genauso. Er sagt, nachts auf meinem Lager denke ich an dich, stundenlang sinne ich über dich nach, so viele Male hast du mir geholfen und im Schutz deiner Flügel kann ich jubeln. Wenn man über was ganz lang nachsinnen muss nachts, dann sind das manchmal Sorgen, aber die sind hier nicht gemeint. Oder es sind Dinge, die größer sind als wir selber, die wir noch nicht verstehen. Und dann denken wir darüber nach. Und Gott gehört dazu. Gott ist immer auch ein Stück weit der Geheimnisvolle. Er bleibt neben all dem, was man über ihn wissen kann und was man mit ihm erleben kann, immer auch ein Stück weit ein Geheimnis. Sowohl sein Wesen als auch sein Tun kann ich nicht in eine Box packen. Er überrascht mich immer, weil er viel größer ist als ich selbst. Und je mehr wir über ihn nachdenken und über ihn lesen, zum Beispiel in der Bibel oder über ihn hören, zum Beispiel in Podcasts oder in Predigten, desto mehr staunen wir über das, was er alles getan hat und wie er ist. Sodass uns wie David manchmal nur die Anbetung bleibt. Und das ist etwas, das wir im Gebet erleben. Dieses Geheimnis Gottes. Manchmal bleibt uns Gott ein Rätsel, auch im Gebet.
aber ein Rätsel, das gut ist. Weil das, was es versteckt, ist gut. Und wenn man dann über diesen Gott nachdenkt und in die Anbetung kommt, so wie David, dann wird im Gebet die Bindung erlebbar. Und das ist eine weitere Schönheit des Gebets, diese Bindung zu Gott. David schreibt, von ganzem Herzen hänge ich an dir und deine Hand hält mich fest. Das beschreibt diese enge Verbindung zwischen David und Gott. Das Herz, mit dem Satz, mit dem ganzen Herz hänge ich an dir, da sagt David, dass sein ganzes Denken, sein ganzes Fühlen und auch sein ganzes Wollen ganz eng verbunden ist mit Gott. Und deswegen ist hier dieses Gebet der Ort der Liebe und des Gehaltenseins. Du und ich, wir sind von Gott gehalten. Nicht nur unser Herz hakt sich bei Gott ein, sondern Gott hält uns in seiner Hand. Wir sind von Gott gehalten. Diese Zusage, die immer wieder in der Bibel auftritt, auch im Neuen Testament, zum Beispiel in Johannes 10, da sagt Jesus ab Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Niemand. Niemand und nichts. Wenn du an Jesus glaubst und ihm nachfolgst, dann bist du gehalten von dem lebendigen Gott. Und nichts und niemand kann dich aus seiner Hand reißen, weißt du das? Nichts und niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Weil seine Gnade dich hält. Seine Gnade hält dich selbst dann, wenn dein Herz nicht an ihm hängen kann. Wenn du ihm glaubst und ihm nachfolgst, wenn du dich für ihn entschieden hast. Und manchmal spüren wir das nicht, dass wir so gehalten sind. Oder es wird zur Randerscheinung in unserem Leben. Wir machen uns das nicht mehr so richtig bewusst. Und Gottes Gegenwart im Gebet, die ruft es uns wieder in Erinnerung. Da im Gebet, in der engen Verbindung mit Gott, merken wir, spüren wir, erleben wir, dass wir gehalten sind von Gott. Und deswegen ist Gebet so wichtig, weil wir das dann nicht nur im Kopf wissen, irgendwie Gott hält uns und wird uns irgendwann mal retten, vielleicht in Ewigkeit. Sondern weil wir es da erleben, Stück für Stück, in der Auseinandersetzung mit diesem lebendigen Gott. Und dann rutscht es von irgendeiner Ecke unseres Kopfes ins Herz hinein. Und jetzt stell dir mal vor, wie das ist, wenn das passiert. Wenn du dir bewusst bist, den ganzen Tag über, dass der lebendige Gott dich hält. Was das macht mit Herausforderungen, denen du begegnest. Was das macht mit Schicksalsschlägen, die dir begegnen. Was das macht mit Situationen, in denen du kein Rat mehr weißt, in denen du Angst hast. Wie reagierst du dann auf Rückschläge, Krisen und Herausforderungen? Vielleicht so wie David. Jetzt erst kommt das zur Sprache, was eigentlich Davids Problem ist. Was eigentlich seine Umstände sind. Und er schreibt weiter, meine Feinde wollen mir Böses und trachten mir nach dem Leben. Im tiefsten Totenreich werden sie noch enden. Dem tödlichen Schwert werden sie ausgeliefert, den Schakalen werden sie zur Beute. Doch der König wird sich freuen, weil Gott zu ihm hält. Glücklich schätzen kann sich jeder, der sich bei einem Eid auf Gott beruft. Der Mund der Lügner aber wird gestopft. Das ist ein Gehaltensein, das aus dem Gebet kommt. Weil es ist gar keine Bitte darin. Ist euch das aufgefallen? David bittet überhaupt gar nicht darum, sondern er weiß sich in der Nähe so geborgen, dass er weiß, die können mir gar nichts. Die werden verlieren. Warum? Weil der lebendige Gott an meiner Seite ist und ich an der Seite des lebendigen Gottes. Und das erlebst du nur aus dieser Einheit mit Gott, die im Gebet stattfindet, im täglichen Gebet, in der täglichen Begegnung mit Gott. Da ist so ein Gehaltensein. Ein Gehaltensein, das aus dem Gebet kommt. Ist Gebet nicht schön? Ja. Gebet ist das absolut Wunderbares. Absolut Wunderbares. Und ich wiederhole nochmal diese 8 Kostbarkeiten des Gebets. Ja, da habe ich wieder Hunger, diesmal auf chinesische Küche. 8 Kostbarkeiten. Die 8 Kostbarkeiten. Gebet ist voller Schönheit, weil Gebet ist das Atmen der Seele. Ja, da sind wir zu Hause bei Gott. Gebet ist Kontakt mit dem Heiligen, nach dem wir uns eigentlich alle sehnen. Gebet ist Zugang zum Allmächtigen, der alles kann, der in unser Leben eingreifen kann und Dinge verändern kann, die wir selbst nicht verändern können. Gebet ist voll Güte Gottes. Er meint es gut mit dir. Gebet ist Ort des Dankes. Da werden wir wieder glücklich und fröhlich und dankbar. Gebet ist Ort der Nähe und der Erfüllung. Gebet ist Geheimnis und Hilfe. Gebet ist Ort der Liebe und des Gehaltenseins. Das alles und noch viel mehr ist Gebet. Also wenn wir jetzt keine Lust haben auf Gebet, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. Will man glatt loslegen, oder? Und deswegen habe ich noch ein paar Tipps. Ich habe es beschränkt auf wenige Tipps, nur 4. Aber Tipps, die mir helfen im Gebetsleben. Also, für Gebet und für die Aktivierung eines kontinuierlichen Gebetslebens braucht man tatsächlich auch manchmal Geduld. Gebet kann man lernen und kann man lieben lernen, wenn man Zeit investiert. Aber man wird auch oft schöne Zeiten haben. Ja, das ist überhaupt gar nichts Schlechtes, was man da machen muss. Aber manchmal braucht die Nähe zu Gott einen langen Atem. Es geht ja darum, nicht nur was abzuhaken, zu sagen, okay, jetzt kann ich was zu meinem To-Do-List abhaken und dann kann ich wieder gehen, dann ist alles gut. Sondern es geht darum, eine Beziehung zu leben im Gebet. Gebet ist zutiefst ein Beziehungsgeschehen, weil Gott uns ja auf sich hingeschaffen hat und nicht auf das Gebet oder einen frommen Lebensstil, sondern auf sich als Person. Und es braucht dieses Beziehungsgeschehen und es geht ja um eine Beziehung, in einer Beziehung geht es ja auch darum, dass man die pflegt. Stell dir mal vor, du würdest deinen Partner oder einen engen Freund so behandeln, wie wir Christen oft Gott im Gebet behandeln. Wie wäre das denn dann? Du redest ja auch nicht nur mit deinem Partner, weil du was brauchst oder willst, oder? Du sagst auch nicht, okay, 5 Minuten kannst du haben, dann muss ich gehen. Manchmal muss man es machen wegen dem Alltag und so, wenn man einen Termin hat, aber grundsätzlich nicht, oder? Und du spendest ja auch nicht nur Zeit mit deinem Partner, wenn du irgendwie was davon bekommst. Wenn du weißt, jetzt kriege ich dann dafür was. Oder einfach nur, weil du weißt, jetzt wird es eine super Zeit. Wenn du eine lang anhaltende Beziehung hast, dann musst du auch Zeit mit dem Partner verbringen, wenn es mal nicht so schön ist, wenn es mal nicht so läuft, wenn er dich vielleicht auch mal kritisiert oder so, oder Fehler macht. Und bei Gott, da ist es ähnlich. Wir müssen die Beziehung pflegen, mit anderen Menschen wie mit Gott. Gesunde Beziehungen gehen nur darüber, dass wir investieren. Er hat zuerst investiert, er investiert viel mehr, aber wir sollten auch investieren. Das brauchen wir Geduld. Und deswegen ist es auch gut, sich bewusst Zeit einzuplanen und auch einen Ort einzuplanen, an dem man Ruhe hat. Zeit einzuplanen im Terminkalender. An einer Zeit, wo man auch weiß, da hat man nicht nur Zeit übrig, ja, sondern da hat man wirklich qualitativ Zeit. Da hat man noch Hirnschmalz, da ist man noch fit. Gib die beste Zeit des Tages an Gott. Und für viele ist die beste Zeit eben der Morgen, die Primetime, ist der Morgen. Und für mich bedeutet das, bevor die Kinder aufstehen. Leider stehen die zwischen 6 und 7 auf. Und dann ist es für mich eine riesen Überwindung immer, noch früher aufzustehen. Weil ich weiß, ich brauche diese Zeit mit Gott und ich will sie haben. Und dann beginnt diese Zeit nicht erst dann morgens, bevor die Kinder aufstehen, sondern die beginnt dann schon am Abend, wenn du ins Bett gehst. Weil du weißt, wenn du spät ins Bett gehst, kommst du morgens früh nicht raus. Oder du bist so müde, dass es nicht mehr Primetime ist, deine Zeit mit Gott. Ja, so wenn ich besondere Zeit mit Gott habe, dann gucke ich immer, dass ich morgen abends früh ins Bett komme, wenn es irgendwie geht. Und dann vielleicht auch keine Serie anzugucken, morgen davor. Oder nicht das Handy die ganze Zeit anzuhaben. Dann wird man schneller müde und merkt, mein Körper braucht wirklich Schlaf. Und dann kann man morgens früh raus. Also such dir selber eine Zeit und einen Ort der Ruhe, wo du weißt, jetzt da kannst du Stille haben mit Gott. Oder wenn du ein eigenes Büro hast auf der Arbeit und ein bisschen flexible Arbeitszeiten, kannst du im Büro auch deine stille Zeit machen. Das mache ich auch manchmal, wenn es morgens nicht geklappt hat, vor den Kindern. Ja. Aber such dir Orte. Und dann gib dir eine Struktur, dieser Stille eine Struktur. Zum Beispiel, starte mit Anbetung, zum Beispiel mit einem Psalm, den du liest oder einem Bibeltext. Starte damit und lass dich dadurch in die Anbetung führen. Und mach dir klar, was das für ein Gott ist, dem du da begegnest. Und vielleicht merkst du dann auch, also mir geht das oft so, dass das dieser heilige, große Gott ist. Und vielleicht ist dann Buße dran. Mach das Bußgebet zu einer Routine. Und nimm die Vergebung von Jesus in Empfang. Und dann danke, danke Gott, danke Jesus. Schreib dir auf für die Dinge, die du alles danken kannst. Wir sind Deutsch, vielleicht fällt uns das schwer, brauchen wir ein bisschen länger. Aber dann schreiben wir auf, für was können wir alles danken. Und dann danken wir Gott dafür, von ganzem Herzen. Und gehen dann in die Fürbitte über. Mit unseren Anliegen bestürmen wir Gott. Ob die für uns sind oder für unsere Familie oder für Freunde oder für Anliegen aus der Gemeinde oder für Anliegen aus der Mission. Aber wir beten, bitten Gott, weil wir wissen, er ist der Allmächtige. Und was mir manchmal hilft in Zeiten, in denen mir Gebet schwerfällt und Stille schwerfällt, dann hilft mir ein Gebetstagebuch. Dann fange ich immer ein Gebetstagebuch an. Deswegen habe ich so viele angefangene Gebetstagebücher, ja, weil es mir, ich immer wieder in Situationen und Phasen komme, wo es mir nicht so leicht fällt. Und dann nehme ich ein Gebetstagebuch und schreibe das auf. Schreibe die Anliegen auf, die Impulse auf aus der Stille und es hilft mir. Aber das Wichtigste ist, mach's einfach. Mach's einfach. Bete. Fang damit an, fang wieder damit an, nimm's wieder auf oder mach's weiter, wenn du es gerade sowieso tust. Aber tu es. Wir werden jetzt einen Moment der Stille haben. Und ich mache euch den Vorschlag, dass ihr diese Stille nutzt, um darüber nachzudenken. Wie sieht es gerade mit deinem Gebetsleben aus? Wo kannst du was nachbessern? Was wären gute Tage, in denen du anfangen kannst, intensiver zu beten? Und wenn du so ein praktischer Typ bist, dann nimm dein Handy und trag den Termin gleich ein. Oder geh zu Amazon oder sonst wohin, jetzt habe ich das böse A-Wort gesagt, und bestell dir irgendwo ein Heft, ein Gebetsbuch. Mach das. Und dann fang an, dann leg los. Oder du nutzt die Stille jetzt, um zu beten, um Gott zu sagen, dass du seine Nähe mehr suchen möchtest und dass er dir helfen soll dabei. Oder du betest für andere. Wenn du selber gerade ein gutes Gebetsleben hast, wo du sagst, das ist gerade echt top und gerade in der Fastenzeit, da läuft es auch alles super, dann bete für andere, die gerade darum ringen. Lass uns diese Stille nutzen. Ungefähr eine Minute. Und dann fängt die Band an zu spielen und nimmt uns mit hinein in ein Lied. Ein Segen aus Römer 15. Der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Segne euch der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.